Einen wunderschönen guten Morgen, ihr, die ihr nahe seid und auch ihr, die Fernen nahegebracht, sagt Paulus im Epheserbrief, durch Jesus Christus. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern können. Heute mal wieder hier in der Schule und ich freue mich auch wirklich mal wieder guten Morgen sagen zu dürfen bei einem Gottesdienst. Es ist nämlich immer peinlich, wenn man sich so darauf fokussieren muss, nicht im ersten Satz es wirklich falsch zu sagen und dann gleich hier das Gelächter hervorzurufen. Das schafft dann so eine gewisse Unsicherheit. Schön, dass ihr da seid. Es gibt so gewisse Lektionen, die man als Kind lernt und die für uns als Erwachsene normal sind, aber wenn man die noch nicht gelernt hat, dann ist es mit viel Unsicherheit verbunden. Ein Fall, wo das sehr deutlich geworden ist, mir zumindest, ist ein guter Freund. Seine junge Tochter hat ein Fahrrad bekommen und sein Ziel war von Anfang an, ihr quasi ohne Stützräder Fahrradfahren beizubringen. Und das hat auch schon ganz gut geklappt. Und da saß dieses junge Mädel dann auf dem Fahrrad eines Tages, als wir zusammen spazieren waren. Und sie ist immer schneller geworden. Und dann kam die Panik, weil sie schneller geworden ist. Und in ihrer Panik hat sie auf Papa geschaut. Und was ist passiert? Sie ist ins Schlingern geraten. Und dann haben wir ihr gesagt, schau nach vorne. Und dann wird alles wieder gerade. Da unten hört der Berg auf, dann rollst du aus, ist alles gut. Sie hat nach vorne geschaut, hat wieder Stabilität gewonnen. Und das ist dann ausgerollt mit dem Fahrrad und es ist alles gut ausgegangen. Das ist so eine Lektion, ja. Man hat Angst und Furcht in dieser Situation, weiß nicht, was man zu tun hat. Und dann bekommt man aber genau diesen Tipp. Was ist dran? Und du verinnerlichst es, du tust es und du merkst automatisch, es kommt Stabilität, es funktioniert. So hat es dieses junge Mädel erfahren. Ich denke, viele von uns haben das beim Fahrradfahren gelernt. Manche lernen diese Lektion nie. Ich habe die Geschichte gehört von einem jungen Mann, der einen nagelneuen BMW gekauft hat. Er hat diesen richtig schicken BMW gekauft. Er hat seine erste Spritztour durch die Stadt gemacht und er hat sich so gefreut an seinem Auto. Und vor allen Dingen war es sein Ziel, dass auch alle anderen Menschen sehen, was er hat. Es hat aber nicht lange gedauert, nur wenige Minuten. Da hat etwas anderes seine Aufmerksamkeit gewonnen. Seine Aufmerksamkeit richtete sich weg von dem Schnurren seines Sechszylinders hin zu den Kurven einer jungen Frau am Straßenrand. Und während er sie so sah, machte er das Fenster runter und er schaute rüber und seine erste Spritztour endete an einem Briefkasten der Deutschen Post. Er hat nicht nach vorne geschaut, er hat nicht dahin geschaut, wo er hinschauen soll und was ist passiert? Totalschaden. Ich glaube, unser Text, den wir uns heute anschauen wollen, der richtet auch unseren Blick aus und er zeigt uns, wenn dein Blick auf diesem Fokuspunkt ist, dann gehst du sicher, dann kommst du nicht ins Schlingern. Wenn dein Blick sich wegrichtet, kommt das Chaos. Ich möchte euch bitten, dass ihr, wenn ihr eine Bibel dabei habt, einmal den Titusbrief aufschlagt. Ihr dürft Gottes Wort zücken, analog oder digital aufschlagen oder auftappen. Titus Kapitel 2. Und dort möchte ich mit euch die Verse 11 bis 15 anschauen. Titus, Kapitel 2, 11 bis 15 und ich lese unseren Predigtext einmal aus der Elberfelder Übersetzung vor. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und sie unterweist uns, damit wir Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben im jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns loskaufe von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk gereinigt, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, niemand soll dich verachten. Lasst uns beten. Vater, wir sind heute hier zusammen, um Gottesdienst zu feiern. um dich zu feiern. Und Herr, wir wissen, dass Gottesdienst fundamental verbunden ist mit Gottes Wort, mit deinem Wort, mit deiner Wahrheit. Du bist ein Gott, der ganz genau weiß, wie er angebetet werden will. Das machst du immer wieder in deinem Wort deutlich. Deswegen sehen wir im Alten Testament, dass du sogar Gericht übst über Priester, die das nicht wertschätzen oder achten. Und Herr, hier sitzen wir als einfache Menschen und wir stellen fest, wir wissen gar nicht, wie wir dein Wort verstehen können und sollen. Und oft fühlen wir uns matt und schwach und wissen gar nicht, wie wir es befolgen können. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns heute einfach Gnade erweist, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du zu deiner Ehre und unserer Freude wirklich aus mir heraus sprichst, deine Wahrheit in unsere aller Herzen hinein und dass das etwas mit uns macht, dass es uns ausrichtet, dass es unseren Blick nach vorne richtet auf dich. Ich bitte das, Herr, weil ich weiß, dass du groß und gnädig bist. Amen. Ich möchte mit euch heute 5 Wahrheiten in diesem Text anschauen, die alle mit diesem Wörtchen Gnade verbunden sind. Ich will mit euch anschauen, was es bedeutet, dass uns Gnade erschienen ist. Ich will mit euch anschauen, was es bedeutet, dass Gnade uns ausrichtet. Ich will mit euch anschauen, was es bedeutet, dass Gnade uns erzieht, dass sie gottzentriert ist und warum sie mit der Autorität Gottes verbunden ist. Und lasst uns einfach mal in unseren Text eintauchen und schauen, was uns hier gesagt wird über die Gnade Gottes oder, wie wir vielleicht auch sagen, über das Evangelium, die Botschaft von Gottes Heil. Wir lesen hier in Vers 11 die ersten Worte, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Die Gnade Gottes ist aufgetaucht, sie ist gekommen. Da könnte man jetzt meinen und lesen, gab es etwa eine Zeit, wo Gott nicht gnädig war? Und ich sehe schon die Bestätigung in den Gesichtern jener, die der festen Überzeugung sind, dass sich ja vom Alten Testament zum Neuen alles geändert hat. Damals war es der böse, zornige Gott der Gerechtigkeit. Heute haben wir den guten Gott der Gnade im Neuen Testament. Ich möchte euch nur kurz auf David hinweisen, der Mann im Alten Testament, der sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, als er eine fremde Frau geschwängert hat und dann auch noch ihren Mann ermordet hat, der nach der Gerechtigkeit im Gesetz die Steinigung, den Tod durch die Steinigung verdient hat und er begnadigt wurde. Dass die Gnade erschienen ist, kann nicht heißen, dass sie vorher nicht da war. Der Punkt, den Paulus hier macht, den Paulus hier in diesem Text als allererstes in unserer Perikope groß macht, ist, dass es einen Unterschied gibt von dem, wie sich die Gnade auswirkt und von dem, dass man die Gnade sehen kann. Die Gnade hat sich schon vorher ausgewirkt. Schon im Alten Testament haben die Menschen Gnade erfahren, aber nicht aufgrund von irgendetwas, was im Alten Testament zu finden war. Niemals ist irgendein Mensch im Alten Testament errettet worden durch irgendein Opfer. Ist euch das schon mal bewusst geworden? Denn das Blut von Lämmern und Böcken kann keinen Menschen retten. Aber wisst ihr was? Viele, viele, viele Menschen im Alten Testament haben an die Gnade Gottes geglaubt, haben geglaubt, es wird eines Tages Gottes Gerechtigkeit in Form eines Messias kommen, der uns Gnade bringt. Und sie haben alle Errettung erfahren. Was Paulus hier deutlich macht, ganz am Anfang ist, es ist ein Zeitpunkt gekommen, wo die Gnade Gottes nicht nur verheißen wurde, wo nicht nur ihre Auswirkungen sichtbar wurde, wo die Gnade Gottes selbst sichtbar wurde. Und wisst ihr, was das ist? Das Neue Testament sagt uns, Jesus Christus kam und was hat man von ihm gesehen? Er war voll Gnade und Wahrheit. In Jesus ist Gottes Gnade auf die Erde gekommen. Sie wurde sichtbar, sie wurde betastbar, sagen sogar die Apostel. Und Zacharias spricht in seinem Lobpreis davon, dass diese Gnade Gottes wie ein Sonnenaufgang ist, der in die Finsternis hineinstrahlt. Gottes Gnade ist sichtbar geworden. Wo? Nirgendwo anders als in Jesus Christus, Gott in Person auf Erden. Gnade ist nur in Jesus zu finden, nur im Schauen und Vertrauen auf Gott. Und hier heißt es, diese Gnade ist gekommen. Und was macht diese Gnade? Wozu ist sie gekommen? Sie ist gekommen, um Heil zu bringen für alle Menschen, Vers 11. Heil zu bringen für alle Menschen. Wenn ihr in unseren Text hineinschaut, hier in Vers 11, dann seht ihr, dass dieser Text beginnt mit diesem Wörtchen denn. Und ich glaube, ich werde niemals müde, euch darauf hinzuweisen, dass es kaum etwas Wichtigeres beim Bibellesen gibt, als einfach mal diese Verknüpfungsworte anzuschauen. Das heißt, dieser Vers ist verbunden mit dem, was davor gesagt wurde. Und wenn wir davor hineinschauen in unseren Text, wisst ihr was? Da werden uns alle Arten von Menschen aufgeschrieben und aufgezeigt. Da wird geredet von jungen Menschen und alten Menschen, da wird geredet von Männern und Frauen, da wird geredet von Freien und Knechten. Und wenn wir diesen Brief im Gesamten anschauen, dann sehen wir auch, da geht es nicht einfach um Juden, sondern geht es um alle Menschen, da geht es um Kreter, um Griechen, um Heiden. Die Botschaft, die hier gesagt wird, ist die, Gottes Gnade ist in Jesus auf diese Welt gekommen, um Heil zu bringen allen Menschen, egal wer du bist, egal woher du kommst, egal ob Mann oder Frau, alt oder jung, frei oder Knecht, Jude oder Heide. Gottes Gnade ist in Jesus gekommen für alle Menschen. Das ist der allererste Punkt, den Paulus hier deutlich macht. Sie wird sichtbar, sie ist erschienen in Gottes Sohn. Aber was hat es jetzt mit dieser Gnade auf sich? Was will diese Gnade bewirken? Und das ist interessant, schaut mal mit mir in Vers 12 und das führt uns hier auch zu unserem zweiten Punkt. Die Gnade, die erschienen ist, sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, damit wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Zeit. Die Gnade Gottes ist erschienen, um uns zu unterweisen. Und für uns im deutschen Kontext, glaube ich, klingt es immer so von oben herab. Ja, als ich damals ein Azubi war, da kam ein Lehrmeister und er hat mich unterwiesen. Und das war, ich sag mal, von der Beziehungsebene her schon so, dass ich eben der kleine Azubi war und er der große Meister. Und es war nicht gerade ein angenehmes Beziehungsgefüge. Das Wort, das hier aber gebraucht wird, meint gar nicht so sehr diesen großen, starken Meister, der irgendjemand Kleines erzieht, sondern dieses Wort kommt eigentlich eher so aus der Erziehung von Kindern. Die Gnade Gottes ist erschienen, um dich wie ein Kindergärtner ein Kind erzieht oder Eltern ihre Kinder erziehen. Wozu? Dass wir ein Leben leben, das Gott gefällt. Gottes Gnade kommt, um uns zu verändern. Gottes Gnade kommt nicht einfach nur, um uns vor irgendeinem Unheil zu bewahren, sondern das Ziel ist, dass sie uns unterweist, die schlechten Dinge abzulegen und etwas Gutes anzulegen. Hier heißt es, dass wir besonnen werden, dass wir gerecht und gottesfürchtig leben. Dieses Wörtchen besonnen, ihr Lieben, sagt uns aus so viel wie, dass wir nüchtern sind. Dass wir einfach wie ein Kind, das weiß, wenn es nach vorne schaut, dass das Schlingern aufhört, dass es nüchtern und besonnen sich auf das fokussiert, was es wissen muss, um Halt zu haben im Leben. Das Wort Gottes will dich ausrichten hier. Es will dir Gnade geben, dass du in deinem Leben Festigkeit und Sicherheit hast. Gottes Gnade ist nicht nur dazu da, damit wir kein Unheil mehr erfahren vor dem Gericht Gottes, sondern dass wir auch selbst, wenn in dieser Welt negative Dinge kommen, dass wir besonnen und gerecht gerade ausfahren können. Und hier heißt es auch weiter, dass wir gerecht und gottesfürchtig leben, dass wir vor den Menschen und vor Gott ein Leben leben, das Gott gefällt und das die Menschen auch ehrt und achtet. Johannes Calvin hat in diesem Vers gesagt, das ist das Pardon oder das ist zu vergleichen mit den 10 Geboten. Die 10 Gebote haben diese beiden Tafeln, die Gott anschauen und die Menschen anschauen und sagen, die erste Hälfte heißt, liebe Gott. Liebe Gott, indem du ihn ehrst. Liebe Gott, indem du auf ihn schaust. Liebe Gott, indem du dir keine anderen Götter machst. Und die zweite Hälfte sagt, ehre die Menschen. Wie? Indem du nicht von deinem Nächsten den Esel klaust. Indem du mit deinem Nächsten wahrhaftig redest. Und seht ihr, was die Grundlage von diesem ist? Es ist nicht, dass du Heil erfährst, sondern die Gnade ist erschienen. Sie bringt Heil als erstes. Warum? Damit sie uns erzieht und lehrt, wie man ein Kind lehrt, Gott zu lieben und die Menschen zu lieben. Und wie macht das die Gnade? Das ist unser dritter Punkt, Vers 13. Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Wieder haben wir hier so ein Verknüpfungswort. Und es heißt, indem. Wie führt uns die Gnade dazu, in unserem Leben nicht zu schlingern, sondern Gott zu lieben und die Menschen zu lieben? Wie? Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Das Wort indem erklärt uns, wie die Gnade Gottes Werk der Erziehung in uns vollbringt. Wie führt Gott uns an den Punkt, dass wir mehr und mehr so leben, wie es Gott gefällt und die Menschen ehrt? Indem wir unseren Blick halten auf wen? Auf Jesus. Indem wir darauf schauen, dass er wiederkommen wird mit Macht und Herrlichkeit und dass er unser großer Gott und unser gnädiger Heiland ist. Die Perspektive, die hier gebracht wird für das christliche Leben, ist diese. Dein Fokuspunkt im Leben ist nicht, sei gerecht. Dein Fokuspunkt im Leben ist nicht, schau, dass du den Menschen gefällst oder dass du den Menschen Gutes tust. Dein Fokuspunkt ist Jesus Christus. Schau auf das, was in ihm gekommen ist, heilbringend und was in ihm kommen wird. Jesus Christus ist das, worauf du schauen musst. Und wenn du auf ihn schaust, auf ihn als Person, auf das, was er getan hat, auf das, was er ist, auf das, was er tun wird, dann richte dich das aus. Und wie oft kommen wir in unserem Leben so einfach ins Schlingern? Tausendfach. Ich frage mich manchmal, ob es überhaupt mal Zeiten gibt in meinem Leben, wo ich auch mal irgendwie einfach nur geradeaus fahre. Ich habe ja das Gefühl, dass ich wirklich jeden Umweg und wirklich jede Achterbahn in dieser Lebenszeit mitnehme und wirklich überall durchfahre. Und wisst ihr, was ich immer dann merke? Dass ich auf alles andere blicke, auf Jesus. Ich fahre diesen Berg herunter, ich werde schneller wie das kleine Mädchen und dann schaue ich links und rechts und ich sehe die Dinge, die ich nicht im Griff habe. Es kommen die Ängste. Es kommen Zukunftsängste. Wenn ich dies und jene Entscheidung treffe, dann wird es dieses und jenes bedeuten. Dann werde ich dieses und jenes verlieren. Dann werde ich vielleicht Freiheiten verlieren, die ich jetzt habe. Dann werde ich mich auf Ungewissheiten einlassen müssen, die ich vielleicht so irgendwann mal gar nicht bewältigen kann. Und was ist dann? Ich komme ins Schlingern. Ich schaue auf mich oder ich schaue auf die Umstände und ich komme ins Schlingern. Aber der Text sagt uns hier, der Fokuspunkt, auf den du schauen sollst, worauf Gottes Gnade dich ausrichtet, ist der Gott, der Mensch geworden ist und ist der Gott, der wiederkommen wird, nämlich Jesus Christus, unser Herr. Wenn du auf ihn schaust, dann richtet es dich aus in deinem Leben und es bewahrt dich vor Gottlosigkeit und törichten Wegen und es führt dich zu einem Punkt, zu einem Leben, das Gott ehrt und dem Menschen auch in deiner Umgebung Gutes tut. Es führt dich zu einem Leben der Liebe zu Gott, zu einem Leben der Liebe für die Menschen. Und das ist eine Botschaft, ihr Lieben, die wir immer und immer und immer wieder in der Bibel finden. Nicht nur in den schönen Zeiten. Paulus selbst spricht davon, dass in allen Trübsalen und Leiden, die er erlebt hat, seine Hoffnung, seine Zuversicht, das Kommen unseres Herrn Jesus Christus ist. Und deswegen sagt er ist sein Leben geworden. Er hat Jesus und Jesus ist genug, um ihm im Hier und Jetzt in allen Situationen Trost und Zuversicht zu geben. Er schaut darauf, dass in Jesus eine Zukunft ist, die ihm Sicherheit geben wird. Und Jesus selbst ist ein Stück weit Vorbild geworden darin. Jesus selbst hat seinen Blick, als er hier auf Erden war, nach vorne gerichtet. Wir wissen, wir haben in der Bibel immer wieder gelesen, Jesus kam, um an einem Kreuz zu sterben. Und jetzt lasst mich das nur kurz herunterbrechen. Eine Kreuzigung ist keine schöne Sache. Einfach, oder? Sollte man nicht anstreben. Jesus hat das gesehen, diese Widrigkeiten in seinem Leben. Aber wisst ihr, worauf er hingeschaut hat? Hebräer 12, 1 und 2 macht uns deutlich, dass Jesus Christus auf die vor ihm liegende Freude geschaut hat. Wir lesen, deshalb nun, da wir eine große Wolke von Zeugen haben, vielen anderen Menschen, die vor uns den gleichen Weg gehen mussten, lasst auch uns in dieser Zeit, in dem wir jede Bürde und jeden Strick der Sünde von uns werfen, ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Wo und wie? Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht geachtet hat, der für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Und schaut mal her, was der Hebräerbriefschreiber hier sagt, ist, es geht nicht nur darum, dass wir Sünde ablegen. Ja, es ist nicht nur so, dass Sünde uns ins Schlingern geraten lassen kann, sondern einfach alles andere, was auch unseren Blick weglenkt vom Wesentlichen. Legt alles ab, wie indem ihr Jesus anschaut, indem ihr Jesus im Blick habt. Jesus Christus, unser Herr, ist uns das Vorbild darin geworden. Und jetzt schaut mal weiter in unserem Predigttext. Es wird noch eine weitere Sache gesagt, und das ist wirklich interessant, Vers 14. Diese Botschaft der Gnade, die zu uns gekommen ist, die uns ausrichtet und die uns auf einem sicheren Pfad führt, mit dem Blick auf Jesus, diese Botschaft ist im Zentrum eine ziemlich gottzentrierte Botschaft. In Vers 14 heißt es, Jesus hat sich für uns selbst hingegeben, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit oder Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit loskaufte, um sich selbst ein Eigentumsvolk zu reinigen, das eifrig ist in guten Werken. Um uns zu erkaufen und für sich selbst ein Eigentumsvolk zu reinigen, ist Jesus diesen Weg gegangen. Die Gnade ist erschienen, um uns zu erkaufen. Gott hat uns Gnade walten lassen, genau genommen für sich selbst. Um sich selbst ein Eigentumsvolk zu reinigen, das eifrig ist in guten Werken. Dieser Begriff hier des Loskaufens ist ein Begriff aus eigentlich der Sklavensprache. Wenn wir Jesus unseren Herrn nennen, dann sagen wir im gleichen Atemzug, dass wir seine Knechte sind. Und Paulus macht genau diesen Schwerpunkt hier. Jesus kam, er hat dich losgekauft, er hat dich frei gemacht, damit wir in einem Leben leben, das ihn im Zentrum hat. Damit wir nicht mehr uns selbst gehören, sondern ganz ihm. Und auch das ist übrigens gar keine Botschaft des Neuen Testamentes. Wisst ihr, dass Gott schon damals beim Pharao in Ägypten gesagt hat, lass mein Volk ziehen. Warum? Damit es mir diene. Und wisst ihr, wie das Volk gedient hat? In der Anbetung Gottes, indem es sich gefreut hat an der Führung Gottes, an dem, was er gibt, an der Versorgung Gottes, indem sie Gottes Wort geachtet und geehrt haben. Lass mein Volk ziehen, damit es mir diene. Die Gnade Gottes ist gekommen, um Gott einen Dienst zu erweisen, nämlich dich zu einem Menschen zu machen, der eifrig Gott liebt. Und das klingt jetzt erstmal extrem negativ für uns. Wie kann das bitte eine gute Botschaft sein? Das ist ja Gott voll selbstzentriert, wenn Gott quasi uns einfach nur erlöst, damit wir ihm dienen. Das klingt gleich so negativ. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen oder erzählen, die uns deutlich macht, wie wundervoll eigentlich diese Botschaft ist. Wie unfassbar schön es ist, dass Gott uns erkauft, damit wir ihm dienen. Und warum das eigentlich das Natürlichste überhaupt ist. Das ist nicht nur die Sache, die Gott fordert, sondern es ist die Sache, die automatisch eigentlich in einem Herzen vorgeht, wenn es Gottes Gnade schmeckt. In den 1850er Jahren lebte ein englischer Mann in Kalifornien. Er hat dort sein Glück versucht in den Goldminen und hat auch viel Geld gemacht. Und es kam der Zeitpunkt, dass er gesagt hat, er will zurück in die Heimat, er will zurück nach England. Und dieser Mann machte sich also auf dem Weg von Kalifornien über New Orleans, dann New York und dann nach London, England. Er machte sich auf dem Weg heim zu seinen Freunden, zu seiner Familie, alles, was er dort in England hatte. Und als er in New Orleans eben seinen Zwischenstopp machte, hat er das getan, was jeder Tourist damals in dieser Zeit in New Orleans gemacht hat. Er ist zum Sklavenmarkt gegangen. Können wir uns heute nicht mehr vorstellen, aber in den 1850er Jahren gab es noch Sklavenhandel. Und er war dort im Sklavenmarkt und er hat gesehen, wie gerade eine schwarze Frau, eine bildhübsche schwarze Frau verkauft werden sollte. Und die Männer haben widerliche Dinge gesagt, die sich darum geschart haben, haben hohe Preise geboten, haben gesagt, was sie mit ihr machen wollen, wenn sie sie erkauft haben. Und so gingen die Gebote hoch und hoch und hoch. Und dann kam dieser englische Mann und er hat über das höchste Gebot den doppelten Betrag geboten. Er hat einen Preis geboten, so hoch, wie noch kein Preis zuvor bezahlt wurde, dort für eine Sklavin in New Orleans. Alle waren außer sich, was für ein Idiot dieser Mann sein muss, dass er so viel Geld für eine wertlose schwarze Frau ausgibt. So war das Denken dieser Menschen. Und er hat sie sich dennoch erworben und sie wurde ihm runtergebracht von einem Podest. Und als sie Augenhöhe auf Augenhöhe standen, hat die Frau ihm ins Gesicht gespuckt. Sie hat ihn angeschaut wie eine Bestie, weil sie dachte, er ist einer von diesen vielen, der sie erkauft hat, um widerliche Dinge mit ihr zu tun. Der Mann hat seine neu erworbene Sklavin genommen und ist zu einem Bürogebäude gegangen. Dort standen die beiden, die Frau hatte keine Ahnung, was das war, sie konnte nicht lesen. Und in diesem Bürogebäude ist auf einmal eine Diskussion entbrannt zwischen diesem Engländer und dem Mann, der da an seinem Schreibtisch saß. Der Mann war völlig außer sich, hat gesagt, was Sie fordern, Herr Engländer, sowas gibt es nicht. Und er hat gesagt, ich berufe mich auf das Gesetz und was ich hier von Ihnen verlange, das müssen Sie tun. Der Mann im Büro hat sich geschlagen gegeben, hat ein Papier ausgefüllt, hat es mit einem Siegel unterzeichnet und hat es dem Engländer gegeben. Der Engländer ging zu dieser schwarzen Frau, schaute ihr ins Gesicht. Sie hat geknirscht mit ihren Zähnen, war bereit, mit ihren Krallen ihn zu zerfleischen, weil er so ein Monster war. Und dann hat er ihr ihre Freilassungspapiere gegeben. Sagt, hier, junge Dame, die Papiere deiner Freiheit. Und ihre Antwort war, ich glaube dir nicht. Du hast mehr gezahlt als alle Menschen je zuvor in unserem Markt. Und jetzt sagst du, du hast mich erkauft, um mich frei zu machen. Und seine Antwort war, ja, ich habe dich erkauft, damit du frei sein darfst. Und die Frau sieht dieses Papier und sie hört diese Worte und sie sieht die Augen der Gnade dieses Mannes. Und sie fängt an zu zittern und bricht in Tränen aus, fällt auf die Knie und umarmt und küsst seine Minenarbeiterschuhe. Und sie sagt, sie haben mehr gezahlt als jemals jemand zuvor, um mich frei zu kaufen. Sie haben mich als eine Sklavin erkauft, um mich frei zu machen. Werter Herr, nichts wünsche ich mir mehr, als Ihnen zu dienen. Und ich glaube, genau das ist die Botschaft, die dieser Text uns hier deutlich macht. Wenn ich ehrlich sein darf, ihr Lieben, ich habe seit längerem eine gewisse Durststrecke durchgemacht. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Eine Lektion, die ich immer wieder aufs Neue lerne. Wenn ich mein Leben gestalte, wie es meinem Ich gefällt, wenn ich mein Auge auf die Dinge richte, die ich tun will, auch wenn ich weiß, dass sie nicht gut sind, wisst ihr was? Das ist kein Ausdruck von Freiheit, sondern von Sklaverei. Die Bibel sagt, wer die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Und wisst ihr, was Freiheit ist? Wenn du mit deinem Herrn leben darfst. Wenn du in einem Loch sitzt und du merkst, das ist alles, das sind Ketten, Und dann schaust du auf ihn und du siehst, ja Herr, den Weg, den du mich lehrst, das ist wirklich der gerade Weg. Das ist der Weg, der meinem eigenen Herzen Frieden und Ruhe gibt. Die Dinge, die du von mir willst, sind nicht Dinge, die mir schaden. Die Tatsache, dass du mich erkaufst als dein Knecht, bedeutet, dass du mich eigentlich in die Freiheit führst. Das ist die Botschaft, die dieser Text hat. Und das Ganze endet mit diesem Schlusswort in Vers 15, dass diese Botschaft ernstlich geredet werden soll. Titus, ermahne, überführe, rede mit allem Nachdruck und lass niemanden dich für diese Botschaft verachten. Der Text endet damit, dass diese Botschaft deiner Freiheit Gottes autoritatives Gebot ist. Gott will, dass du frei bist. Und zurück in die Sklaverei zu gehen, wegzugehen von Gott, ist nicht nur Torheit, sondern es ist auch Widerspenstigkeit gegen den Gott, der es nur gut meint mit dir und mir. Die ganze Botschaft zusammengefasst, die wir haben, ist das, ihr Lieben, Jesus ist Mensch geworden, damit wir Heil erfahren. Jesus ist Mensch geworden, um uns zu einem Leben zu erziehen, das gut ist. Jesus ist Mensch geworden, um uns ein Vorbild zu sein, um unsere Kraftquelle zu sein, um genau dieser Ausrichtungspunkt zu sein. Immer dann, wenn wir ins Hadern kommen, zurückzuschauen, er ist mein Fels, er ist meine Gnade, er lehrt mich den Weg, der mir wirklich Frieden und Sicherheit bringt. Und Jesus ist gekommen, er ist Mensch geworden, um Gott zu verherrlichen, dadurch, dass wir Gott dienen als erlöstes Volk. Und diese Botschaft, die Jesus gebracht hat, ist keine Option, sondern es ist der autoritative Anspruch des Königs aller Könige, der einzig wahre Herr, der jeden Sklaven zu einem Freien macht. Amen.